Ihr dürft aufschlagen zu Offenbarung 13. Wir wollen zunächst den Text zusammen lesen, vor dem wir uns heute beugen wollen. Offenbarung Kapitel 13 ab Vers 11. Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen. Das hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache. Und es übt die ganze Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus und bringt die Erde und die, die auf ihr wohnen, dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt worden war. Auch tut es große Zeichen, so dass es sogar Feuer vor den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt. Und es verführt die, die auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde, indem es die, die auf der Erde wohnen, auffordert, dem Tier, das die Schwertwunde hat und wieder lebendig wurde, ein Bild zu machen. Auch wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Leben zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Weiter bringt es alle, die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven dazu, sich ein Mahlzeichen auf ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn anzubringen und macht, dass niemand etwas kaufen oder verkaufen kann, der nicht das Mahlzeichen an sich trägt, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verstand besitzt, berechne die Zahl des Tieres. Sie ist nämlich die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Lass uns noch zusammen beten. Danke, Vater im Himmel, dass wir dein Wort vor uns haben dürfen, dass wir diese Klarheit bekommen dürfen über die Dinge, die um uns herum geschehen. Hilf uns, deine Augen zu haben und zu deine Sicht einzunehmen auf die Dinge. Hilf uns, dass wir uns vor dein Wort beugen und dass es klar und deutlich wird in unseren Herzen, Herr, und aufgeht. In Jesu Namen, Amen. Ja, heute nehme ich die Pointe quasi vorweg, denn es besteht die große Gefahr, nur auf das Letzte zu gucken, bei diesem Text heute. Mahlzeichen des Tieres und die 666. Dabei setzt der Text tatsächlich einen anderen Schwerpunkt, nämlich auf hier ist Weisheit gefragt, Vers 18. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir aufgefordert werden, Weisheit anzuwenden, zu erkennen, was dieses zweite Tier tut, wie es wirkt und wer er ist. Wir hatten letzte Woche oder in der letzten Predigt gesehen, dass ein Tier aufgestiegen ist aus dem Meer. Der Drache, geschlagen, nicht in der Lage, das Kind, das er begehrt hat, zu töten, macht sich auf, gegen die übrigen Kinder des treuen Volkes Gottes vorzugehen. Und er hat dazu ein erstes Tier aus dem Meer hervorgebracht, welches vor allem politische Macht darstellt. Warum ist das erste Tier vor allem politische Macht? Das erste Tier ist eine Anspielung auf Daniel 7. Dort steigen vor Daniel vier verschiedene Tiere auf, die allesamt politische Weltreiche darstellen, die sich anmaßen, Gott zu sein und die Grenzen ihrer Autorität missachten. Und so ist auch dieses Tier in Vers 2 nicht nur ein Tier entnommen, sondern ist eine Zusammenfügung all dieser Tiere. Ne? Panther, Bär, Löwe und dieses letzte furchtbare Tier, das zermalmend vorgeht gegen Gottes Volk. Das zweite Tier, um das es heute geht, ist der Komplize dieses ersten Tieres. Sie arbeiten stets zusammen und es ist quasi die gleiche Bedrohung oder Bedrohungslage aus einem anderen Blickwinkel. Der Drache arbeitet mit diesen zwei Aspekten, um die Gemeinde Gottes und die Kinder, die er verschlingen möchte, von Gott abzubringen. Heute geht es vor allem um falsche Lehrer. Darum ist die Weisheit erforderlich, um zu sehen, wie die falschen Lehrer sich eindringen und einschleichen in die Gemeinde. Wir haben also in dem ersten Tier quasi den abgefallenen Staat und in dem zweiten Tier eine abgefallene Kirche. Wir werden heute in drei Punkten den Text betrachten. Im ersten Punkt geht es in Vers 11 und 12 um die Vorstellung des zweiten Tieres. In dem zweiten Punkt, in den Versen 13 bis 17, sehen wir das Wirken des zweiten Tieres. Und in Vers 18 die Aufforderung zur Weisheit, um seine Machenschaften zu durchschauen. Das zweite Tier steigt aus der Erde auf. Und das erinnert uns wieder an Daniel 7, ein Tier, das aus etwas hinaufsteigt. Genauso wie in Kapitel 9 in Offenbarung die Heuschrecken auch aus der Tiefe aufsteigen und sich aufmachen gegen oder satanische Dinge auszuführen, so erinnert auch dieses Aufsteigen aus der Erde an seine Herkunft, die satanische, dämonische, niederträchtige Herkunft dieses Tieres. Die Erde im Gegensatz zum Meer mag vielleicht Stabilität anzeigen. Meer, das ist chaotisch, das ist aufbrausend. Gerade für ein Volk wie die Israeliten, das nicht Seefahrervolk war, war das Meer immer ein Standbild für chaotisch und eine satanische Herkunft. Und die Erde mag vielleicht die Stabilität darstellen im Gegensatz zu diesem Meer. Und dieses Tier, das hat zwei Hörner gleich einem Lamm. Und das ist ein ganz klarer Gegensatz zu dem ersten Tier, nicht wahr? Das erste Tier, das wie ein Raubtier aussieht, wird jetzt ein zweites Tier gegenübergestellt, das aussieht wie ein Lamm, ein Opfertier. Demütig, harmlos. Das erste Tier war ein König unter den Raubtieren. Es hatte alle Möglichkeiten, um seinem Durst zu stillen nach Zerstörung. Es war die pure Macht. Und hier kommt jetzt ein Beutetier, ein Opfertier. Und das ist eine klare Anspielung auf das wahre Lamm Gottes, das überwunden hat, das gewonnen hat. Und hier wird das nachgeäfft. Hier kommt einer, der gibt sich als Christus aus. Und diese Nachäffung der Dreieinigkeit zieht sich durch das gesamte Kapitel. Nicht? Das erste Tier empfängt Autorität von dem Drachen, so wie der Sohn seine Autorität empfängt vom Vater. Das erste Tier trägt Kronen, wie auch Christus Kronen trägt. So wie Christus König über alle Nationen ist, so will das Tier König sein über alle Nationen. In Daniel sehen wir, wie der Menschensohn auf den Alten von Tagen zugeht und Autorität empfängt. Und so geht auch das erste Tier hervor und empfängt von den Drachen dasselbe. Und so wie der Geist den Atem Gottes darstellt, so hat das zweite Tier Macht, dem Abbild des ersten Tieres Leben einzuhauchen. Der Geist verherrlicht den Sohn und so führt der Dienst dieses zweiten Tieres in die Anbetung des ersten Tieres. Es wird quasi eine Gegengemeinde auch aufgebaut, das werden wir später sehen. Und so harmlos wie das Aussehen auch sein mag, steht hier, dass er redete wie ein Drache. Später wird er darum, Kapitel 16, Vers 13, auch als falscher Prophet bezeichnet. Er ist jemand, der Botschaften hat, die nicht seinem Aussehen entsprechen. Der Widerspruch zwischen dem Auftreten und dem Aussehen machen sein ganzes Wesen aus. Ein wahrer Prophet führt in die Anbetung Gottes, dieser Prophet führt in die Anbetung des ersten Tieres und des dahinterstehenden Drachen. Darum wird er auch als Lügenprophet bezeichnet. Worin besteht nun seine Botschaft? Er redet wie ein Drache, wie dieser Drache, der Eva verführt hat im Garten, verlockend sprach, der einen Anschein hatte von, er weiß, um was es geht, der sie verführt hat, Dinge zu tun und zu sagen, die nicht stimmten, die nicht richtig waren. So ist auch dieses hier eine verlockende Versuchung für die Gemeinde. Und solche falsche Propheten, die gab es nicht erst in der Gemeinde, die gab es schon in dem Alten Testament. Falsche Propheten gibt es in den Gemeinden, an denen die Offenbarung adressiert ist. In Ephesus steht, dass es falsche Apostel gab. In Smyrna gab es eine Synagoge Satans, also eine Versammlung, die vorgab, für Gott zu stehen und tatsächlich dem Satan diente. In Pergamon gab es einige, die der Lehre Biliams anhingen. In Thyatira gab es eine Lügenprophetin, die Isabel, welche die Gemeinde zu Unzucht und Götzendienst verführte. Also das ist nicht eine abstrakte, denkt dran, es könnte ja mal vorkommen, sondern das ist eine aktuelle Bedrohung für die Gemeinde, die diesen Brief empfängt. Über den Inhalt der Verführung der einzelnen Gemeinden haben wir auch gesprochen bei den Sendschreiben. Und das zweite Tier in Vers 12, das übt die ganze Gewalt des ersten Tieres vor ihm aus und führt dazu, dass die Erdenbewohner das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde geheilt wurde. Und wir hatten gesehen, dass das erste Tier, und da sind sich die Ausleger der Offenbarung auch erstaunlicherweise alle einig, dass das erste Tier Rom darstellt, in irgendeiner Form. Aber so wie das erste Tier Rom ist und mehr als Rom, eine Eskalation auf eine höhere Ebene, könnte sagen eine Abstraktion auf, hier sind Weltreiche, so treten Weltreiche typischerweise auf, so ist auch hier der falsche Prophet zwar angelegt an zeitgenössische Dinge, aber mehr als das. Es ist die typische Bedrohung, die sich einer Gemeinde ausgesetzt sehen kann. Also hinter solchen politischen Mächten wie Rom, da steht der Drache, Satan selbst. Und genauso stehen hinter solchen Tieren, hinter solchen falschen Propheten, steht der Drache selbst. Und hier geht's besonders, ne, er übt die ganze Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus. Das heißt nicht nur, hier ist eine Ortsangabe, sondern es geht darum, er zieht seine Macht von dem ersten Tier. Sie arbeiten zusammen, Hand in Hand. Und so hat Adolf Pohl in seinem Kommentar, er sagt, der entartete Staat, der hat immer seine Pseudokirche, die ihm gefügig ist. Es gibt immer die religiösen Führer, die dazu führen, dass der Staat letztlich angebetet wird und das schön verpacken und plausibel machen, dass die Ansprüche des Staates auf das Leben der Christen doch in Ordnung ist. Und zu Johannes Zeit, da gab es diesen Kaiserkult in Kleinasien. Darüber haben wir schon einige Dinge gehört. Es ist da angelehnt. Eine religiöse Institution, die dafür sorgt, dass die Staatsmacht angebetet wird letztlich. Es wird verpackt als, wir beten hier die Götter an, also wird der Kaiser zum Gott erhoben, so wird die Gemeinde verführt in eine falsche Anbetung. Es geht um eine überzeitliche Realität, eine satanische Größe, die sich in der Geschichte immer und immer wieder verkörpert. Und deswegen müssen wir auch davon ausgehen, dass es uns bedrohen kann, dieses zweite Tier. Wir sind in einem säkularen Staat, sagt man. Das heißt, es gibt keine Staatsreligion. Da könnte man meinen, gut, dann haben wir wohl keine Versuchungen, den Staat anzubeten, weil niemand fordert von mir, dass ich vor Olaf Scholz niederfalle. Oder vielleicht, weiß nicht, ob jemand das erlebt hat, aber mir ist das noch nicht vorgekommen, dass jemand gesagt hat, jetzt falle nieder hier vor dem Finanzbeamten oder sowas. Ja? Deswegen könnten wir meinen, diese Warnung geht an uns vorüber. Aber denken wir das mal so. Die Verführung, denen die erste Gemeinde ausgesetzt war, wo Johannes sagt, passt auf, dass ihr darauf nicht reinfallt, war eine, wo er ganz klar drauf stand, betet den Kaiser an. Relativ deutlich. Und trotzdem ist die Bedrohung so stark, dass Johannes sagt, pass auf, dass ihr darauf nicht reinfallt. Wie viel heftiger oder wie viel mehr müssen wir aufpassen? Das ist ein Staat, der sagt, wir wollen keine Anbetung. Nicht doch subtil und durch die Hintertür versucht, unsere Anbetung und unsere Herzen zu erobern. Also wenn schon der explizite Aufruf, bete den Kaiser an, eine Bedrohung darstellt für die Reinheit der Gemeinde, wie viel mehr, wenn der Staat das nicht explizit tut und sich nicht auf die Fahnen schreibt, wir wollen die Anbetung, sondern das in anderen Worten verpackt. So wie der Apostel hier, der falsche Apostel hier, betrügt und das anders verpackt. So müssen wir auch aufpassen, dass wir darauf nicht reinfallen. Und deswegen kommt es entscheidend darauf an, was bedeutet es, anzubeten. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Die Götzendienst ist mehr als Niederfallen vor einer Statue. Das ist uns allen klar. Es geht um eine Herzenseinstellung, die sich in Taten auswirkt. Götzendienst bedeutet, von der Schöpfung das zu erwarten, was nur von Gott erwartet werden darf. Römer 1 geht um diesen Austausch. Das, was ich dem Schöpfer schulde, gebe ich der Schöpfung. Und darum ist die Frage, was ist des Kaisers und was ist Gottes? Der Mensch ist zur Anbetung geschaffen und so wie wir es gehört haben, stellt sich nie die Frage, werden wir anbeten, sondern nur, was werden wir anbeten? Der Mensch sucht sich immer irgendwas, was er anbeten kann. Und bei uns ist das doch vor allem jeder sich selbst. Individuen, die sich selbst auf den eigenen Thron setzen. Soweit kommen wir alle mit. Aber was bedeutet das für eine Gesellschaft, wenn mehrheitlich kleine Götzendiener sind, die sich selbst anbeten? Wenn man das im großen Bild sieht, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Institutionen erschaffen werden, die Menschen in den Mittelpunkt rücken, die die eigene Macht in den Mittelpunkt rücken. Und da gibt es viele, die konkurrieren. Und durch die Geschichte hindurch hat man gesehen, es gibt immer mal ist es die Kirche, mal ist es der Staat, aber meistens ist es der Staat. Warum? Weil der Staat die Macht des Schwertes hat. Sie kann ihre Ansprüche durchdrücken. Zur Not auch mit dem Tod. Darum ist das eine besondere Bedrohung, dass der Staat sich als Ersatzmessias an die Stelle Gottes setzt, an die Stelle von Jesus setzt. Und dass es Religionen gibt und falsche Lehrer gibt, die dazu auffordern, das zu tun im Namen Gottes. Dass das echtes Christentum ist, sich dem Staat so zu unterwerfen und sich ihm hinzugeben. Sogar christliche Kirchen werden ihm also dienstbar. Darum geht es hier. Falsche Apostel, die auftreten als wahre Anbetung, die auftreten als Vermittler der Botschaft Gottes und tatsächlich im Dienst des Staates stehen, der sich an Gottes Stelle setzen möchte, der den Gehorsam des Volkes möchte, der nur Gott zugesteht. Und um diese verdeckte Anbetung zu sehen, brauchen wir Weisheit, Vers 18. Wo lockt der Staat uns hinein in einer Anbetung? Und wo werden wir, wo wird uns das verkauft als wahres Christentum? Da brauchen wir Weisheit. Johnson sagt es in seinem Kommentar so: Auch in einem sogenannten säkularen Staat, da können sich Regierungen quasi göttliche Macht anmaßen und ihren treuen und gläubigen Untertanen quasi göttliche Versprechen auf Erlösung geben. Ich glaube, das sind die zwei Sachen, um die es geht. Machtanmaßung, die nur Gott zusteht, und Verheißungen, die nur Gott machen kann. Ich lese weiter in dem Kommentar: Solche Staaten haben keine Skrupel dann, religiöse Einrichtungen im Interesse der staatsbürgerlichen Loyalität und kulturellen Konformität zu instrumentalisieren. Also zu nutzen und zu verpacken als, das ist deine staatsbürgerliche Pflicht, mir das zu geben, was du Gott nur schuldest. Ich lese weiter: Aber Menschen, die sich in Treue zu einem anderen König, Jesus, dem staatlichen Besitzanspruch auf Stirn und Hand, sehen wir später bei den Mahlzeichen, Geist und Tat widersetzen, die werden als Bedrohung der guten Ordnung des Gemeinwohls angesehen und müssen beseitigt werden. Und das sehen wir durch die Geschichte immer wieder, dass das passiert. Dass das nicht verkauft wird als, ja gut, du willst halt nicht anbeten, sondern dass das verkauft wird als, du bist eine Gemeinwohlgefährdung. Du hast was gegen deine Mitmenschen. Das ist nicht Nächstenliebe, was du da machst. Diese Bedrohung ist real. Wann maßt sich eine Regierung quasi göttliche Macht an? Jegliche Autorität auf dieser Erde hat eine Person nur, weil sie von Gott gegeben wurde. Gott delegiert seine Autorität, die absolut ist, über jeden Menschen an Institutionen auf dieser Welt. Und eine davon ist die Regierung. Sie hat von ihm Macht bekommen, sie hat von ihm eine Aufgabe bekommen. Römer 13 sagt, sie ist sein Diener, sein Diakon, auszuführen, was er zu sagen hat. Wir haben diese Weltreiche aus Daniel gesehen, die sich nicht an diese Grenzen halten, die er setzt, sondern die sich anmaßen, Tiere zu sein, die über die ganze Erde herrschen. Ein Nebukadnezar, der sagt, ich habe das alles gemacht, das ist von mir, ich habe dieses Weltreich erbaut, wird erniedrigt, weil er seine Grenzen nicht kennt. Wo genau die Linien verlaufen, zwischen was dem Kaiser gehört und was Gott gehört, darüber haben sich die Christen jahrhundertelang Gedanken gemacht. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen nicht denken, dass es keine Bedrohung mehr für uns ist, uns einschläfern zu lassen, durch christliche Worte unsere Anbetung tatsächlich einem anderen zu geben, der sie zu Gott macht. Das sind also diese zwei Wege. Wir haben jetzt das zweite Tier gesehen. Es ist quasi Good Cop, Bad Cop. Ja? Das erste Tier, das zermalmt und bedroht und ein Drohszenario aufbauen möchte. Und das zweite Tier, das kommt und versucht dir durch gute Worte ein ruhiges Gewissen zu verschaffen. Dass die Ansprüche des ersten Tieres doch plausibel erklingen. Dass das doch deine christliche Pflicht ist, dem ersten Tier irgendwas zu geben, was Gott gehört. Und darum brauchen wir Weisheit, das zu erkennen. Und so haben wir jetzt im Überblick gesehen, wer das zweite Tier ist und sein Wesen als falschen Propheten vorgestellt bekommen. Der wird uns in den nächsten Versen jetzt genauer dargestellt. Wie wirkt er jetzt? Wie sieht das jetzt genau aus? Das sind drei Dinge, die das zweite Tier ausführt, um seinen Inhalt, seine Botschaft plausibel zu machen. Das sind zum einen Zeichen und Wunder, Feuer vom Himmel. Das zweite ist ein Standbild, das er errichten lässt. Und das dritte ist das Mahlzeichen, das er allen Menschen aufdrückt. Vers 13, da steht, das zweite Tier, es tat große und aufsehenerregende Dinge und ließ vor den Augen der Menschen sogar Feuer vom Himmel auf die Erde fallen. Und Feuer vom Himmel auf die Erde, das erinnert an das Alte Testament, an zwei prominente Stellen, die beide in dem Leben von Elia vorkommen. Das erste ist, denke ich, bekannter, der Showdown zwischen Elia und den Propheten des Baals auf dem Berg Karmel, wo gesagt wird, hier sind die Opfer, wer Feuer vom Himmel fallen lassen kann, der dient dem wahren Gott und seiner Botschaft sollten wir folgen. Und wir wissen, Elia gewinnt dort, Feuer kommt vom Himmel und er beweist, dass damit der Inhalt seiner Botschaft von Gott ist. In 2. Könige, kurz vor seinem Aufstieg in den Himmel, kommt eine neue Geschichte. 2. Könige 1, Vers 9 bis 10, da ist auch eine Situation, wo Feuer vom Himmel gerufen wird. Da sandte der König Ahasia zu Elia einen Obersten über 50 und seine 50. Und dieser Führer ging zu ihm hinauf und siehe, Elia saß auf dem Gipfel des Berges und dieser Führer sprach zu Elia, Mann Gottes, der König sagt, komm herab. Aber Elia antwortet und sprach zu dem Obersten über 50, und wenn ich ein Mann Gottes bin, dann fahre Feuer vom Himmel herab und fresse dich und deine 50. Da fuhr Feuer vom Himmel herab und fraß ihn und seine 50. Das passiert noch einmal, Der König schickt nochmal 50, nochmal einen Führer und nochmal kriegt er die Aufforderung, komm zum König. Und er sagt wieder, ja, wenn ich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer kommen. Da kommt Feuer, verzehrt die 50. Und am dritten Mal, da kommt der Anführer und kniet sich vor Elia nieder und bittet ihn inständig, Gnade zu haben mit ihm und seinen Soldaten. Und Elia bekommt von dem Engel Gottes den Befehl, geh mit, ist schon in Ordnung jetzt. Und was es mir hier geht, ist, dass dieses Feuer vom Himmel rufen von Elia benutzt wird, um zu zeigen, dass das, was er sagt und seine Identität als Mann Gottes echt ist. Er ruft Feuer vom Himmel und sagt, du sagst, ich bin ein Mann Gottes, ich beweise es dir, ich kann Feuer vom Himmel rufen. Und so ist es auch hier der zweite Prophet, der sagen möchte, meine Botschaft ist göttlichen Ursprungs. Das beweise ich, indem ich große Zeichen, große Wunder tue, sogar Feuer vom Himmel rufe, so wie es im Alten Testament doch eigentlich nur Elia kann. Ausgerechnet Elia, der auch Vorbild ist für die Gemeinde und ihren prophetischen Dienst in Kapitel 11. Die Gemeinde, die prophetischen Dienst hat, ist auch in der Lage, durch ihre Botschaft Feuer auf ihre Feinde zu bringen. Und so bringt auch dieses zweite Tier Feuer vom Himmel. Und die Kopie ist, um was geht's jetzt hier? Es geht darum, dass diese Kopie des Göttlichen, die das zweite Tier aufbaut, so nah am Original ist. Er tut Dinge, wo man sagt, das kann doch nur göttlichen Ursprungs sein. Dass die Warnung an die Gemeinden eindringlich ist. Lasst euch nicht verführen. Dieses Tier ist mächtig. Wie sollen sie das erkennen? Weisheit Gottes. Wo kommt ihr her? Aus dem Wort. Das ist nichts Neues. Israel wird schon am Berg Sinai gewarnt mit folgenden Worten. Und ich lese die Stelle vor aus 5. Mose, Kapitel 13, Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat. Also hier ist jemand, der steht auf und er sagt, ich habe Visionen von Gott, ich habe eine Botschaft von Gott. Und er sagt, hier sind sogar Zeichen, um zu zeigen, so wie Mose Zeichen hatte, um zu zeigen, dass seine Botschaft wirklich von Gott kommt. Das können also auch ihr Lehrer. Auch die Zauberer des Pharao waren in der Lage, ein Stück mitzugehen und die Magie nachzumachen, die Mose scheinbar gewirkt hat. Sie konnten das nachmachen. Sie sind mächtig. Also gibt Gott dem Volk Israel und sagt, hieran erkennst du einen wahren Propheten. Nicht unbedingt daran, ob der Zeichen und Wunder tun kann. Was denn? Wir lesen weiter. 5. Mose 13, ab Vers 3. Indem er sprach, lass uns anderen Göttern nachgehen, die du nicht gekannt hast, und ihnen dienen, so sollst du nicht hören auf die Worte dieses Propheten oder auf den, der die Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, versucht euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, liebt, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten, und ihr sollt seine Gebote beobachten und seiner Stimme gehorchen, und ihm dienen und ihm anhangen. Es geht um die Botschaft. Dieses scheinbare Lamm spricht wie ein Drache. Was ist die Botschaft? Lasst euch nicht verführen von den Zeichen, möchte Johannes sagen. Lasst euch nicht einlullen durch beeindruckende Dinge, sondern hört auf die Botschaft. Führt er euch weg von Gott. Genauso wie im Alten Testament schon gesagt wird. Führt er euch in die Anbetung des wahren Gottes oder möchte er, dass ihr eure Anbetung einem anderen schenkt? Das ist das Zeichen eines wahren Propheten. Hält er sich an dem Wort Gottes? Das zweite Tier verpackt seine Botschaft in trügerischen Worten, sagt Vers 14, so wie die Schlange die ersten Menschen verführte. Er verkleidet sich, sagt 2. Korinther 11, als Engel des Lichts. Er lässt falsche Christusse aufstehen, die sogar die Erwählten wegführen sollen, wenn sie könnten. Was ist die Anwendung für uns? Natürlich sollen wir uns nicht beeindrucken lassen von solchen Zeichen und Wundern. Aber ich denke, für uns gibt es vielleicht eine näherliegende Anwendung, weil es in unserem Hintergrund nicht so sehr auf diese Zeichen und Wunder angekommen ist. Woran machen wir göttliche Botschaften fest? Manche sehen Zeichen und Wunder, ob jetzt angeblich oder tatsächlich, und glauben dann, dass das von Gott kommen muss, was gesagt wird. Bei uns vielleicht nicht so. Was ist, wenn ein Bruder einfach viel Bibelwissen hat? Wenn einer gut reden kann, gut aussieht, eine gute Geschichte in seiner Familie hat. Dinge, die einfach irgendwie wir uns dazu führen, das, was der sagt, muss Gottes Wort sein. Und wir prüfen nicht mehr. Wir schauen nicht mehr in das Wort. Was ist wirklich das, was Gott sagt? Werden wir hier gerade nur ein bisschen abgelenkt von dem Wesentlichen? Wie kann das aussehen? Man unterbricht die Verbindung zum Beispiel zwischen den Segnungen des Geistes und dem Kreuz Christi. Und man rückt Christus aus dem Zentrum. Ja, wir bekommen Segnungen und viele gute Dinge. Wir bekommen ein moralisches Leben. Wir können durch eine christliche Arbeitsethik vielleicht etwas erreichen auf dieser Welt. Aber wenn das getrennt wird von Christus und dem Evangelium, sind wir auf einer falschen Schiene. Wenn das Evangelium aus dem Zentrum gerückt wird, dann ist die nächste Generation bereit, sich vielleicht ihr Lehren anzuhängen. Der Teufel kommt selten und sagt, glaub doch jetzt mal, dass Jesus nicht Gott ist. Das sehen wir. Aber einfach eine kleine Richtungsänderung, einen kleinen Kurswechsel weg von der Zentralität des Evangeliums kann uns teuer zu stehen kommen und den nächsten Generationen. Schauen wir uns das nächste an, was dieses zweite Tier macht. Es führt in die Anbetung eines Standbildes, Vers 14 und 15. Es verführt die, die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde, indem es die, die auf der Erde wohnen, auffordert, ein Bild dem Tier zu machen, das die Wunde des Schwertes hat und lebte. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, damit das Bild des Tieres auch redete und bewegte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und dieses Standbild, das kommt aus dem, was wir in der Lesung gehört haben. Dieses Standbild, das Nebukadnezar hat errichten lassen, das alle anbeten sollten und niederfallen sollten davor. Und diese drei Freunde Daniels, von denen wir dort lesen, sie weigerten sich und waren bereit, die Konsequenzen zu tragen. Und deswegen wurden diese drei Freunde in der ersten Gemeinde als echte Vorbilder genommen, für wie sie jetzt handeln müssen gegenüber dem Staat. Standhaftigkeit und Treue zu Jesus inmitten von den Drohungen des Staates ist das, was von ihnen gefordert wurde. Und sie konnten es sehen in diesen drei Freunden. Und deswegen dieses Standbild, das erinnert an diese Geschichte. Zeitgenössisch, also zu der Zeit, wo dieser Brief geschrieben wird, da gab es auch ein Standbild zu Ehren des Kaisers in Ephesus. Also auch daran knüpft hier Johannes wohl an und knüpft die Vision an. Denkt daran, es gibt ein Standbild zu Ehren des Kaisers, vor dem die Menschen niederfallen sollen. Und das Tier ist in der Lage, diesem Standbild das Reden beizubringen. Im Alten Testament ist es eine gängige Verhöhnung der Götzen, dass die Propheten sagen, ihr dient Götzen, die können nicht reden, die können nicht hören, die können nicht sprechen. Und dieses Standbild kann aber sprechen. Es scheint diesen Vorwurf des Götzendienstes zu entkräften, zu sagen, wieso, wir dienen jetzt echten Göttern, weil sie sprechen können. Und wiederum ist der Punkt, das Tier ist in der Lage, wahren Gottesdienst, wahren göttlichen Ursprung sehr nahe zu kommen und zu sagen, schau mal, dein Einwand, dass Götzen nicht sprechen können, stimmt überhaupt nicht. Muss von Gott gewirkt sein. Die Verführung ist echt. Das Tier ist so mächtig und verführerisch. Die Standbilder zu der Zeit von Johannes gab es nicht nur dieses eine riesige in Ephesus, sondern auch immer wieder gab es welche, die durch irgendwelche Zaubereien zum Reden gebracht werden konnten. Ob das jetzt durch Geschicklichkeit oder dämonische Verführung geschah, spielt erstmal keine Rolle. Sie zogen so aber viele Menschen in die Anbetung eines falschen Gottes. Kleine Randnotiz vielleicht. Heutzutage ein Standbild zu errichten, das reden kann, wird nicht die Anbetung der ganzen Welt nach sich ziehen. Relativ einfach zu machen. Gibt es ganz viele Standbilder, die das jetzt machen. Deswegen spricht das meiner Ansicht dafür, dass es nicht in Zukunft irgendein großes Standbild geben wird, das reden kann. Und das wird jetzt die ganze Menschheit verführen, Gott dem Götzen nachzulaufen. Sondern es geht hier um eine überzeitliche Realität. Das zweite Tier ist in der Lage, Menschen zu verführen, weil er Dinge tut, die scheinbar göttlichen Ursprungs sind. Das Standbild ist auch in der Lage zu töten. Die frommen Institutionen, dieses Lamm, das sagt, wir gehören zu den wahren Gottesanbetern, tötet die anderen, die Gott anbeten. Auch nichts Neues in der Geschichte. Frömmigkeit, die dazu führt, dass die wahren Anbeter Gottes getötet werden. Und so gab es auch in den Tempeln Kleinasiens eine Tempelpolizei. Und die sorgte auch dafür, dass schon mal einer, der nicht richtig mitgemacht hat, die Biege machte. Dass er umgebracht wurde, ein Exempel statuiert wurde, macht richtig mit bei dieser Anbetung. Sonst trifft es euch angeblich immer natürlich auf Wink des Standbildes. Die hartnäckigsten antichristlichen Gefühle in der Geschichte, die werden immer dort gehegt, wo Menschen sich dem Staat oder der Nation als solcher hingeben. Wo sie sagen, wir verfallen dieser Ideologie, wir sind die Deutschen, besser als alle anderen. Der Staat, das ist unser Gott, dem verfallen wir. Dort, wo der Staat gottgleiche Eigenschaften bekommt und sich zusammentut mit religiösen Aussagen und Ritualen, das ist das Schlimmste für einen Christen, wo diese zwei Dinge zusammenkommen. Dort, wo der Staat gottgleiche Eigenschaften bekommt, wird es schwierig für die Christen, die sich weigern, dem Mob anzuschließen und nicht alles von Vater Staat erwarten, sondern die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Also es geht hier weniger um die Gefahr vor einem echten Standbild, vor welchem wir uns vielleicht mal niederwerfen müssen, dass wir uns schon mal vorbereiten. Ich werde mich nicht vor einem Standbild niederwerfen. Die Bedrohung wird dir morgen wahrscheinlich nicht begegnen, aber die Bedrohung, sich falschen Götzen hinzuwerfen, die besteht auch morgen schon. Und das Dritte ist das Mahlzeichen des Tieres. Wem gehören wir wirklich? Wir werden dieses Mahlzeichen betrachten unter drei Fragen. Wer bekommt das Mahlzeichen? Wozu führt das Mahlzeichen? Und was ist das Mahlzeichen? Also es wird langsam spannend. Erstmal, wer bekommt das Mahlzeichen? Ganz kurze Antwort, alle. Ne? Vers 16. Alle bekommen das Mahlzeichen. Dort werden keine Ausnahmen gemacht. Es ist eine ganz klare, universelle Auswirkung, die dieses Mahlzeichen hat. Ne? Vers 16. Pohl sagt dazu in seinem Kommentar, eine Gleichschaltung der ganzen Gesellschaft gelingt. Die Angst vor diesen zwei Tieren lässt Widerstände zerfließen wie Wasser und die hartnäckigen sozialen Unterschiede sind angesichts dieses Bildes keine Unterschiede mehr. Die Großen, Reichen und Freien verzichten in unwürdigster Weise auf ihre Größe, ihren Stolz und ihre Freiheit und werden unterwürfig wie die Kleinen, die Armen und die Unfreien. Also hier handelt es sich wieder um die Nachmache des Göttlichen. Denn auch bei uns in der Gemeinde spielen soziale Unterschiede keine Rolle. Wir kommen zusammen und versammeln uns um die Anbetung des wahren Lammes Gottes. Und so macht hier also quasi eine Gemeinde des Antichristen sich breit. Versammelt sich in der Anbetung des Tieres und sagt, wir bekennen uns zu diesem Tier. Wir tragen seine Mahlzeichen. Also wer bekommt es? Alle, die da sind. Welche Folgen hat das Mahlzeichen? Drastische Folgen. Man darf sich nicht mehr am wirtschaftlichen Leben beteiligen. Man wird sozial ausgeschlossen. Ne? Das erste Tier führte direkt zur Tötung. Dieses Tier tötet und lockt. Es lockt dich mit Zugang zu den wirtschaftlichen Mächten. Du kannst nur mitmachen, wenn du bereit bist, dich dem Tier zu unterwerfen und sein Zeichen zu tragen. Das zeigt übrigens, dass das Standbild in Vers 15 nicht alle umbringt, weil es in Vers 16 noch welche gibt, die in der Lage sind, Nein zu sagen und ausgeschlossen zu werden von dem Kaufen und Verkaufen. Den Menschen wird so alles entzogen, die sich weigern, dieses Mahlzeichen zu tragen. Und dann wird eben das aus Psalm 73, Vers 25 real und muss in unseren Herzen Wirklichkeit werden. Wen habe ich im Himmel außer dir? Noch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Wie bereiten wir uns vor auf sowas? Auf solche Situationen. Und es geht hier nicht um, es gibt eines Tages, wird es eine Situation geben, als wenn es das noch nie gegeben hätte, dass Christen ausgeschlossen werden von wirtschaftlicher Macht. Die Frage ist, wie bereiten wir uns darauf vor, dass so etwas passiert? Wenn so etwas passiert. Die Frage ist, wie sehr hängen wir an unseren Sachen? An unserem Besitz? Wie wichtig ist es, dass wir kaufen und verkaufen können? Ist das unser Gebet im Herzen? Ist das das, wo wir uns immer wieder prüfen und sagen, Gott, du bist wirklich alles, was ich brauche? Wenn Jesus treu zu sein bedeutet, dass wir unseren Job verlieren müssen oder dass wir Bußgelder zahlen müssen, die uns ruinieren oder Häuser abgeben müssen, dass wir Gemeindehäuser abgeben müssen, sind wir dafür gewappnet. Wenn von uns gefordert wird, Jesus oder Staat, wofür werden wir uns entscheiden? Und dazu können wir uns jeden Tag trainieren, indem wir unsere Sachen geben. Indem wir unser Herz nicht daran hängen, sondern anderen geben, die bedürftig sind. Wenn der Reichtum uns nicht beherrschen soll, dann müssen wir über den Reichtum herrschen, indem wir in sein Reich Gott investieren. Damit meine ich nicht nur die Gemeinde, auch die Gemeinde, Aber indem wir Nöte von anderen sehen, die um uns herum sind, unseren Familien, unseren Freundeskreis und das, was Gott uns gibt, dort investieren und weitergeben. Und das Geben muss geschehen ohne Hintergedanken, ohne dass es ständig über den Köpfen des Empfängers gehalten wird. Ich habe dir doch damals auch schon mal was gegeben. Wie kannst du jetzt nur etwas tun, was ich nicht wollte? Zu geben ist wirklich wegzugeben, weil dann hängt dein Herz immer noch dran. Dein Herz hängt noch dran, wenn du es noch drüber hältst über den Kopf des Empfängers. Wenn niemand mehr von dir ein Geschenk haben will, weil damit gewisse Verpflichtungen verbunden sind, dann hängt dein Herz noch an diesen Dingen. Zu geben, ohne etwas zurückzuerwarten, dazu fordert uns Jesus auf. Und so wappnen wir uns für Zeiten, in denen wir nichts mehr haben an materiellen Dingen. Weil unsere Herzen nicht hängen an dem Reichtum. Wir haben es und wir verwenden es für Dinge, die Gott uns vorschreibt, die er uns gegeben hat. Wir herrschen über den Reichtum, es herrscht nicht über uns. Es kommt also in der Bibel nicht darauf an, welchen Reichtum wir haben, sondern wie wir damit umgehen. Ob wir unsere Herzen da dranhängen oder nicht. Ob wir den Verlockungen widerstehen oder nicht. Der dritte Punkt zu dem Mahlzeichen ist, was ist es? Um was es geht? Da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, die wir uns in jedem anderen biblischen Buch stellen. Was hätten die Empfänger gedacht? Was hat dieses Wort bedeutet, als die Empfänger das lesen? Haben sie dann gedacht, ja, eine Impfung natürlich. Oder ein Barcode in meiner Hand. Da. Ne? Also das sind Sachen, wo man sagt, die ersten Empfänger kommen, wären doch nie drauf gekommen. Was bedeutet das für die? Mahlzeichen ist ein Wort, das verwendet wird für die Brandung von Sklaven, Soldaten und treuen Anhängern der Götzen. Also die drei Möglichkeiten kommen in Betracht, um was es hier gehen könnte. Wenn es um die Markierung von Sklaven geht, dann geht es hier darum zu zeigen, dass alle, die dem Tier dienen, sein Eigentum sind. Sie gehören zu ihm. Wenn es hier jetzt mehr um Soldaten oder um die Anbetenden geht, dann geht es darum, dass diejenigen, die das Mahlzeichen tragen, die treuen Anhänger des Tieres sind, die ihm frenetisch nachlaufen. Also in beiden Punkten geht es darum, zu wem gehören diejenigen, die dem Tier dienen. Darum sagt Biel in seinem Kommentar, hier steht das Zeichen eindeutig für die Art und Weise, in der der Staat kontrolliert, ob die Menschen sich der vorgeschriebenen Götzenanbetung unterwerfen. Der Staat hat Interessen, der kontrolliert die, indem er jedem sein Zeichen aufdrückt. Alles, was die Menschen tun, ob es Gedanken oder Taten sind, muss kontrolliert werden von dem Staat und abgesegnet werden von ihm. Es gibt keinen Bereich, den er nicht kontrolliert. Die Götzenanbetung zieht sich durch das ganze Leben. Und so war das in dem ersten Jahrhundert. Die Christen waren an allen Ecken damit konfrontiert, ob sie sich dem Götzendienst anschließen würden oder nicht. Denn im Kaiser Domitian, da brauchten sie für alles Mögliche den Segensstempel des Kaisers. Ohne Huldigung des Kaisers, da wurden ihre Stände auf den Märkten boykottiert. Da konnten sie keine Testamente schreiben oder Grundstücke übereignen. Zu all dem brauchte es den Stempel des Kaisers. Natürlich nicht persönlich, aber es brauchte den Segen des Staates dazu. Ja? Und so steht das Mahlzeichen hier für die Billigung des Staates, die nur denjenigen gegeben wird, die sich wirklich den religiösen Anforderungen anschließen. Das zweite Tier führt in die Anbetung des ersten Tiers, also in die Anbetung eines entarteten Staates, der sich selbst über Gott erhebt. Und so schreibt Pohl, so treibt der Lügenprophet also zum öffentlichen Bekenntnis. Jeder muss sich positiv äußern, sodass Schweigen schon verdächtig macht. Eine indifferente Masse, in dem sich noch Widerstandsnester verbergen könnten, wird nicht mehr geduldet. Also es kommt hier zu einer Eskalation der Anbetung, wo diese zwei Tiere nicht mehr dulden, dass es welche gibt, die sich vielleicht nicht äußern und einfach zurückhalten. Wir haben so diejenigen, die schließen sich wirklich dem an und geben sich einem Staat hin, der Gott sein will. Die geben sich einer Religion hin, die Gott nicht anbeten möchte, sondern den Menschen in verherrlichter Form in der Regierung. Aber jetzt gibt es kein Ausweichen mehr. Es kommt zu dem Punkt, wo so ein System von jedem das Bekenntnis fordert. Zu wem gehörst du? Wem gibst du deine Anbetung? Und das sehen wir in der Geschichte immer wieder. Es wiederholt sich. Es wird langsam Druck aufgebaut. Kleine Sachen, die aufgebaut werden, um dich zur Entscheidung zu zwingen. Aber es gibt Zeiten, wo man noch schweigen kann, wo man sich zurückziehen kann, wo man dem ausweichen kann. Aber es kommt zum Punkt, wo gefordert wird, wessen Zeichen trägst du eigentlich? Wenn wir hier das Mahlzeichen betrachten, schauen wir in den nächsten Text in Kapitel 14. Kapitel 14, Vers 1. Da sehen wir eine Gegenüberstellung. Nun hatte ich ein Gesicht, also eine Vision. Ich sah das Lamm auf dem Berg Zion stehen und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben trugen. Wir haben über dieses Siegel schon gehört, das Kapitel 7. Die Versiegelten Gottes, tragen auch nicht ein sichtbares Malzeichen auf der Stirn. Das ist ein Bild für die Stellung, die diese Menschen haben. Und so wird auch hier eine Gegenüberstellung gemacht. Es gibt die, die tragen das Malzeichen des Tieres, und es gibt die, die sind versiegelt vom Lamm. Darum ist hier die Schlussfolgerung auch zu machen, dass dieses Malzeichen des Tieres ebenfalls nichts Körperliches sein wird, sondern es geht um unsere Hingabe, um unsere Anbetung. Das Malzeichen ist also die satanische Nachmache des Siegels, welche die Zugehörigkeit zum Lamm zeigt. Wenn wir weiterschauen, dann gibt es eine weitere Zuspitzung, Kapitel 14, Verse 9 bis 12. Dazu wird es jetzt nicht große Auslegung geben, aber dass wir sehen, was passiert mit denjenigen, die dieses Malzeichen tragen. Noch ein anderer, ein dritter Engel folgte ihnen, der mit lauter Stimme rief: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen an seine Stirn oder an seine Hand annimmt, der wird gleichfalls vom Glutwein Gottes trinken, der unvermischt in dem Becher seines Zorns bereitet ist, und wird mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm gepeinigt werden. Und der Rauch von ihrer Peinigung steigt in alle Ewigkeit auf, und sie haben keine Ruhe bei Tag und bei Nacht, sie, die das Tier und sein Bild anbeten, und wer das Malzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, die da bewahren die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Wer das Tier anbetet und seine Malzeichen annimmt, der erleidet den Zorn Gottes. Und in Offenbarung sehen wir es immer wieder. Die Frage ist nicht, ob du Zorn ertragen wirst. Die Frage ist nicht, wirst du ein Malzeichen haben. Die Frage ist, wessen Zorn willst du ertragen? Wessen Malzeichen willst du tragen? Entweder nimmst du das Malzeichen des Tieres und entgehst so dem Zorn des Tieres, oder du nimmst das Malzeichen des Lammes und siehst dich dem Zorn des Tieres ausgesetzt. Es gibt keine angenehme Entscheidung. Ein Ort, wo wir uns zurückziehen könnten und einfach gehen lassen. Es wird von uns Entscheidung gefordert. Kleine Randnotiz, es handelt sich hier in Offenbarung um Apokalyptik. Wir sehen nie irgendjemanden in Offenbarung, der den Wechsel macht von Diener des Tieres zu Diener Gottes. Aber wir wissen vom Neuen Testament, dass das natürlich immer möglich ist, indem jemand Buße tut. Wenn jemand also ein Anbeter des Tieres ist und Buße tut darüber und sich Jesus anschließt, steht ihm das offen, die Seiten zu wechseln. Okay, also diese Zuspitzung, die dann in Kapitel 14 zu betrachten sein wird, soll hier nur gesagt werden, dass es nicht eine einmalige Sache ist. Von Gottes Perspektive gibt es keinen Wechsel. Aber für diejenigen, die hier auf der Erde sind, gibt es immer die Möglichkeit, Buße zu tun und sich dem Lamm anzuschließen. Also dieses Malzeichen, es wird auf der Stirn oder auf die rechte Hand angebracht, und wie schon angeklungen, da geht es um unsere Gedanken und um unser Handeln. Wem dient das? Das ist eine Parodie, also eine Nachmache. Es soll einen quasi das lächerlich machen, was Gott befohlen hat den Israeliten. In 5. Mose 6 lese ich jetzt aus Zeitgründen nicht. Da sagt er, die Gebote, die ich dir heute gebe, die musst du dir binden an deine rechte Hand oder an eure Hände, Entschuldigung, an eure Hände und zwischen eure Stirn tragen. Das haben dann auch welche wörtlich genommen, haben das dann gemacht, haben das sich angetragen. Aber um was geht es? Es geht darum, dass er sagt, dein ganzes Denken, dein ganzes Tun in jedem Tag soll geprägt sein von meinen Geboten, die ich dir heute gebiete. Wie sollst du deinen Kindern einschärfen? Also sehen wir, es geht nicht um wörtliches, hab sie irgendwo einfach liegen, sondern hab sie in deinem Sinn, hab sie in deinem Handeln, gib sie deinen Kindern weiter, gib dein ganzes Leben dem Wort Gottes. Also hier geht es dann darum, bei dem Malzeichen, dass kein Gedanke und keine Tat geschehen darf, ohne in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Tieres zu sein. Es gibt keinen Bereich, den er nicht durchreguliert, den er nicht kontrolliert. Alles wird geprüft. Alles muss ihm dienen. Und so ein Besitzanspruch, den hat nur Gott in rechter Weise auf unser Leben. Alle Bereiche ihm zu weihen, den hat kein Staat und kein Mensch. Also es geht hier nicht unbedingt um ein echtes Zeichen in Stirn oder Hand, sondern um meine Gedankenwelt, meine Taten. Wovon ist mein Wesen geprägt? Es ist keine leichte Aufgabe zu sehen, wo uns das bedroht, jeden Tag, wem wir dienen, wen wir anbeten. Und dazu brauchen wir Gottes Weisheit. Für alle meine Freunde, die glauben, dass es irgendwann in Zukunft ein Malzeichen geben wird, so wie ich das früher geglaubt habe. Als ich das erste Mal das so hörte, da war ich erstmal so, oh gut, es wird nicht kommen, dass es ein Zeichen geben wird, und dann muss ich, hoffentlich sehe ich das Zeichen, hoffentlich kapiere ich dann auch, dass es das Malzeichen ist. Weil dann ist die Chance ja vorbei, dann kann ich ja nicht mehr zurück. Aber das ist eigentlich nicht richtig, weil das heißt, dass die Bedrohung, die hier dargestellt wird, mir heute droht. Mich dem Tier hinzugeben, droht mir heute, nicht irgendwann in Zukunft, nicht irgendwelchen Kindern und Kindeskindern. Und dann kann ich froh sein, ja gut, ich bin zumindest raus, das wird mich nicht betreffen, weil Jesus kann ja gar nicht wiederkommen jetzt. und dann kann gar nicht losgehen mit der Endzeit. Nee, das bedroht heute mein Leben. Wem werde ich mich hingeben? Also diese Darstellungen von den Tieren, die sind aktuell. Und jetzt kommt im letzten Punkt der Aufruf zur Weisheit. Und warum brauchen wir auch Weisheit? Weil dieses erste Tier, ne, das hat eine Todeswunde. Es wird immer wieder betont hier. Das hat eine Todeswunde und wird wieder lebendig. Der Mensch neigt dazu, auch als Christen neigen wir dazu zu denken, jetzt ist er tot. Wir haben jetzt einen überwältigenden Sieg errungen, irgendwas Tolles ist in der Kirchengeschichte passiert und jetzt ist es vorbei. Jetzt kommt er nicht mehr zurück. Und jedes Mal kommt er wieder zurück. Steht er wieder auf. Bedroht er wieder die Kirche. Bedroht er wieder die Gemeinde Gottes. Und deswegen brauchen wir Weisheit. Aufruf zur Weisheit. Also es ist nicht nur, hier ist Weisheit, sondern es geht so wie oben, wo steht, hier ist das Ausharren der Gläubigen. Ihr braucht Ausharren. Ihr braucht Weisheit. Also gegenüber dem ersten Tier brauchen wir Ausharren. Müssen wir uns standhaft halten zu dem Bekenntnis von Jesus. Und gegenüber dem zweiten Tier, da brauchen wir Weisheit, um zu sehen, wo er uns verführen will. Also falsches Christentum, die sich als Frömmigkeit verkleidet, da benötigt man Weisheit für, um die Maskerade zu durchschauen und zu verstehen, wer durch die falsche Religion tatsächlich angebetet wird. Und was soll man dann machen? Man soll die Zahl des Tieres berechnen. Also Johannes sagt, ihr sollt nicht orientierungslos sein. Ich gebe euch eine Hilfe, um was es hier geht. Und die Aufforderung hier, die Zahl des Tieres zu berechnen, die wurde von frühesten Tagen an und auch heutzutage hauptsächlich zur Aufforderung zur sogenannten Gematria verstanden. Gematria. Da müssen wir zurück zu unseren ABCs. Kleines 1x1. In der Antike, in den Kulturen, um die es hier geht, da gab es kein Zahlensystem, wie wir es heute haben. Ne? Unser Zahlensystem ist ja vom Arabischen geprägt. Kam im Mittelalter aus der arabischen Welt zu uns. Funktioniert besser als das römische Zahlensystem. Wer die römischen Zahlen kennt, weiß, dass die römischen Zahlen ja Buchstaben sind. Jede Buchstabe steht für eine Zahl. Und so konnte man also jeden Namen, der da stand, verschiedene die Werte geben und dann ausrechnen, was ist die Summe dieses Namens. Und dann war das die Zahl dieser Person. Ne? Es gibt zum Beispiel in Pompeji Graffiti an der Wand, da steht, ich liebe die, deren Nummer 545 ist. Ein bisschen kurz für eine Telefonnummer. Ne? Da geht es darum, dass jemand durch bestimmte Addition den Namen da errechnet hat, zu sagen, hier, dass es so das Problem ist, dass ich von der Zahl zurück zu dem Namen zu kommen, da gibt es viele Wege. Ne? Also ich kann von jedem Namen, je nachdem, welchen Schlüssel ich anwende, welche Sprache ich nehme, das heißt, im Lateinischen gab es einige Werte für die Buchstaben und dann gab es im Hebräischen andere Werte vielleicht, dann gab es im Griechischen andere Werte. Also es gab sehr viele Wege, wie man so etwas machen konnte, weil die alle das gemacht haben. Ne? Alle diese Sprachen haben das gemacht, weil sie kein Zahlensystem hatten, unabhängig davon. Und deswegen ist es so, dass durch die Kirchengeschichte Tausende und Tausende von Kandidaten den Posten des ersten Tieres für sich beanspruchen. Ja? Weil du, wie gesagt, von der 666 kannst du wahrscheinlich auf alles zurückrechnen. Ja? Also gib mir 20 Minuten und einen Namen und ich finde wahrscheinlich einen Weg, um die Summe hinzukriegen. Ja? Aber um was geht es hier? Wenn wir den Text jetzt betrachten, was er uns gibt, da gibt er uns in Vers 17 vor, er sagt, dass die, die den Namen des Tieres, die Zahl seines Namens tragen, das ist das Malzeichen. Ne? Also das Malzeichen ist der Name des Tieres, die Zahl seines Namens. Und in Vers 18 wird gleichgesetzt, die Zahl des Tieres ist die Zahl eines Menschen. So übersetzen auch die meisten. Zahl eines Menschen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das auch richtig ist, was die erste Gemeinde gemacht hat, die zu suchen, auf wen wendet sich, auf wen ist diese Zahl anzuwenden. Und da kommen eben nur welche in Betracht, die zu der Zeit leben oder gelebt haben. Ich halte am sinnvollsten, dass Nero damit gemeint ist. Davon ist die erste Gemeinde auch ausgegangen. Da gibt es sehr viele Gründe für, über die wir jetzt nicht sprechen können, leider. Bezieht sich vermutlich auf Nero. Nero ist die 666. Er ist das Tier, das die Gemeinde verfolgt. Aber wir haben ja schon gesehen bei dem ersten Tier, das erste Tier ist nicht tot, weil Nero weg ist. Das erste Tier steht immer wieder auf und bringt einen neuen Führer hervor, der die Gemeinde bedroht, auf die gleiche Weise, wie Nero es getan hat. Wir können uns also nicht zurückziehen und sagen, das Tier ist ja schon vergangen, gut, dass wir den Namen rausgefunden haben, das war's. Sondern die Tiere nehmen immer wieder verschiedene Gestalten dann durch die Geschichte hindurch. Deswegen übersetzen manche, die das nicht als Aufforderung zu dieser Berechnung verstehen, die, wie gesagt, in der Minderheit zwar sind, aber die sagen, man müsste das nicht übersetzen, die Zahl eines Menschen, sondern die Zahl der Menschheit. Es ist die Zahl der Menschheit, quasi typisch Mensch. ist die 666. Warum? Weil 666 knapp drunter ist unter 777. Die 7 als Zahl der Vollkommenheit, als Zahl alles Guten, dafür steht Gott, die Dreieinigkeit. Die 7 verbunden und dreifach wiederholt, steht für Gott, und 666 ist quasi typisch Mensch. Sich zusammentun, um Gottes Herrschaft über alle Bereiche des Lebens abzuwerfen, ist das, was der Mensch so macht. Und da kommt er auf die 666, 3x6. Wir werden davor gewarnt, da mitzumachen, bei diesem typisch menschlichen Vorgehen. Wie kann sowas aussehen? Im Kern geht es, wie oben schon erwähnt, um die Anbetung und die Rolle Gottes in unserem Alltag. Wenn Naturkatastrophen geschehen, wenn Firmen pleite gehen, nach wen rufen alle? Die Regierung muss was machen. Er kam jetzt nicht auf. Gott hat uns jetzt ein Zeichen geschickt. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob wir Buße tun sollten als Gesellschaft. Vielleicht möchte Gott uns aufrütteln. Nein, es wird nach dem Staat gerufen. Er ist derjenige, der immer sich sorgen muss, wenn etwas schief geht in unserem Leben. Wenn es um Bildung geht, um Sicherheit, um Altersvorsorge, all diese Dinge erwarten wir vom Staat. Nicht mehr von Gott in unserer Gesellschaft. Der väterliche Staat ernährt seine Kinder, ein Zitat aus einem Kommentar dazu, der väterliche Staat ernährt seine Kinder nicht nur, sondern pflegt, hinterzieht, tröstet und diszipliniert sie, bietet ihnen alles, was sie für ihre Sicherheit brauchen. Versorgt uns mit allen Segnungen und wir erwarten von ihm alles, was wir brauchen. So setzt er sich an Gottes Stelle. Quasi göttliche Macht, quasi göttliche Versprechungen. Davor werden wir gewarnt. Uns in Abhängigkeit zu begeben, ne? So wie Eltern darauf hinarbeiten, dass ihre Kinder unabhängig werden und in der Lage sind, weise Entscheidungen zu treffen, um ihr Leben vor Gott zu führen, möchte der Staat das genau nicht. Er möchte mehr Abhängigkeit haben. Wenn wir abhängig bleiben von ihm, dann kann er alles kontrollieren über unser Leben. Wenn er die Abhängigen verliert und die sich befreien, dann verliert er seine Macht. Deswegen ist das immer die Richtung, die ein Staat so geht. Baut sich auf, sagt sich los von Gott und dann setzt er sich an die Stelle von Gott. Wir brauchen dafür Gottes Weisheit, um die Verlockungen zu sehen und sich dem zu widersetzen. Wir haben also jetzt hier in Kapitel 12 und 13 gesehen, was ist die Natur des kosmischen Kampfes zwischen Gott und seinen Feinden? Warum wird die Gemeinde verfolgt, bedroht und verführt? Weil der Drache sich gegen Gott aufgemacht hat, gegen die Frau aufgemacht hat, gegen das Volk Gottes aufgemacht hat, sie zu zerstören. Und er bedrängt sie mit seinen zwei Gesandten, dem Tier aus dem Meer und dem Tier aus der Erde. Wir stehen täglich in einem Todeskampf, in einem geistlichen Krieg gegen einen scheinbar übermächtigen Feind, einem Drachen mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, der seine zwei Gesandten hat. Aber er wurde tödlich geschlagen, nicht? Dieser Drache von unserem Herrn Jesus. Er ist tödlich geschlagen worden, und auch wenn er immer wieder aufsteht und scheinbar diesen Tod überwindet, so bleibt es doch dabei, dass er geschlagen ist. Überwunden durch das Lamm Gottes, durch sein Blut zu unseren Gunsten. Und diese messianischen Ansprüche von Rom und all seinen Nachfolgerreichen, die drückt sich in Unterdrückung und Bedrohung und Gewalt gegen die Gemeinde aus. Aber auch religiöse und christliche Institutionen spielen dabei oft eine Rolle als Handlanger eines Staates, indem sie seine pseudomessianischen Ansprüche stützen und seine Verfolgung derjenigen, die nicht bekennen, wir haben keinen König als den Kaiser, rechtfertigen. Die heftige Verfolgung des Drachen, sie ist lediglich, haben wir in Kapitel 12 gesehen, eine Frustreaktion. Eine Frustreaktion, weil er weiß, dass er geschlagen ist, er weiß, dass er nur kurze Zeit hat. Und darum die Aufforderung für uns, für diese kurze Zeit, diese Zeit, zwei Zeiten und halbe Zeit, die 1260 Tage zwischen der Himmelfahrt Jesu und seinem Wiederkommen, hart aus, habt Weisheit. Lasst euch nicht unterkriegen, bleibt an Jesus dran und lasst euch nicht verführen von ihm weg. Habt die Augen Gottes auf diese Dinge. Und deswegen dürfen wir uns freuen. Freuen auf die Ewigkeit, wo wir sein Zeichen in Ewigkeit tragen werden und ihn anbeten werden und ihm dienen werden. Und wo wir die Zerstörung des Drachen sehen werden. Wo er endlich zu seinem Endsieg kommt, unser Herr Jesus. Und daran dürfen wir uns täglich beteiligen, indem wir für ihn kämpfen, indem wir uns ihm unterwerfen, unser ganzes Leben ihm hingeben und auf der Hut sind vor denjenigen, die uns abwägen wollen von ihm.